Ich darf über jemand anders sprechen als über mich heute, und zwar über Jesus. Und wir wollen uns durch einen Text diesem fantastischen Gottmenschen etwas nähern, der mir persönlich seit einigen Jahren immer wieder unglaublich viel Trost und Hoffnung gibt. Und darum ist es auch unser Text für heute Morgen. Es ist Markus Kapitel 5, ab Vers 21 bis zum Ende des Kapitels. Es ist ein relativ langer Text, aber wenn der Markus herkommt, dann weiß ich, dass ihr Textpredigten mögt. Genau. Ich lese uns den Text vor aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ihr könnt ihn gerne mitlesen, aber ihr dürft auch einfach zuhören und auf euch wirken lassen. Markus 5, ab Vers 21. Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt, im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen, und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen sein mag. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Während Jesus noch mit ihr redete, kamen einige Leute vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagten sie zu Jairus. Was bemühst du den Meister noch länger? Jesus hatte zugehört. Er wandte sich zum Synagogenvorsteher und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Glaube nur. Dann ging er weiter, erlaubte aber niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen und Jesus sah, wie alles in höller Aufregung war und wie die Menschen laut weinten und klagten, ging er hinein und sagte zu ihnen, was soll diese Aufregung? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, er aber schickte alle hinaus, bis auf den Vater und die Mutter und die Jünger, die bei ihm waren. Mit ihnen ging er in den Raum, in dem das Kind lag. Er ergriff es bei der Hand und sagte zu ihm, Talita cum. Das bedeutet, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an, umherzugehen. Es war 12 Jahre alt. Die Begebenheit, von der wir gerade gelesen haben, es ist keine Geschichte, es ist eine Begebenheit. Die stellt uns ganz am Anfang einen Mann namens Jairus vor. Oft wird diese Geschichte isoliert betrachtet, außerhalb der Geschichte von dieser blutflüssigen Frau. Aber ich glaube, um zu verstehen, was Markus, der Autor des Evangeliums, uns sagen möchte, müssen wir beide zusammen betrachten. Und wir wollen das heute in drei verschiedenen Punkten tun. Punkt 1, der perfekte göttliche Zeitplan. Punkt 2, der perfekte göttliche Vater. Und Punkt 3, der perfekte göttliche Retter. Zeitplan, Vater und Retter. Okay? Wir sind bei Punkt 1, dem perfekten göttlichen Zeitplan. Jairus, der uns hier vorgestellt wird, ist ein Vater. Aber er ist mehr. Er ist Synagogenvorsteher und das verrät uns einiges über ihn. Er ist ein wohlhabender Mann, er ist ein gebildeter Mann und er ist wahrscheinlich auch ein gesellschaftlich anerkannter Mann. Das Leben meinte es mit Jairus und seiner Frau, von der wir im Text ja auch lesen, eigentlich sehr, sehr gut. Aber er ist in dieser Situation auch extrem verzweifelt, denn wir erfahren, seine 12-jährige Tochter ist krank. Es muss irgendeine Form der Diagnose gegeben haben, denn sie ist nicht nur krank, sie ist sterbenskrank und sie stirbt nicht irgendwann in der Zukunft, sondern noch heute. Ihr lieben Väter und Mütter, begebt euch emotional ein bisschen in diese Situation, ja? Euch sagt der Arzt, dass nicht ihr von euren Kindern zu Grabe getragen werdet, sondern dass ihr das heute mit eurer kleinen Tochter tun werdet. Noch heute. Das Maß an Verzweiflung ist für mich als Nichtvater nicht nachzuvollziehen, glaube ich. Aber Jairus, er lässt sich auf etwas ein. Er hört, dieser Jesus ist an seinem Seeufer angekommen. Und er spürt einen gewissen Hoffnungsschimmer bei dem Klang dieses Namens. Und er wagt es, er verlässt seine Familie und geht zu diesem Jesus. Weil er denkt, vielleicht kann er mir helfen. Und vielleicht war es gerade diese Verzweiflung, die in der Stimme eines Vaters dann liegt, als er sagte, meine Tochter liegt im Sterben, die Jesu Aufmerksamkeit erregte. Denn es waren ja viele Leute um Jesus herum, wie immer, eine Traube von Menschen, sobald er am Ufer angelegt war. Und ja, Jesus willigt ein, mit Jairus mitzugehen. Vielleicht funktioniert es. Dummerweise bleibt diese Traube an Menschen um Jesus herum und so geht es nur langsam weiter. Und ich glaube, noch nie hat einer von uns eine solche Eile in seinem Herzen verspürt wie Jairus. Seine Tochter stirbt noch heute, ja. Aber es geht nur langsam voran und zu allem Überfluss bleibt Jesus irgendwann dann auch noch stehen. Und er sagt, wer hat mich berührt? Seine Jünger sind total, das sind 50 Leute um dich rum, Jesus, natürlich berühren die dich, was fragst du, so eine blöde Frage. Und dann stellt sich raus, es war diese blutflüssige ältere Dame, die schon seit 12 Jahren krank ist. Und Jairus muss beobachten, wie Jesus dann stehen bleibt, sich mit ihr unterhält, sich noch in ein seelsorgerliches Gespräch mit ihr begibt. Und Jairus denkt, Jesus, die Zeit ist gerade nicht unser Freund, wirklich. Diese Frau, die ist stadtbekannt. Seit 12 Jahren ist sie krank. Die kannst du heute Abend noch heilen. Die kannst du nächste Woche noch heilen. Die kannst du wahrscheinlich nächstes Jahr noch heilen. Meine Tochter, die stirbt heute noch. Was machst du hier? Stellt euch diesen Fall mal in einem Krankenhaus vor. In der Notaufnahme. 2 Fälle sind da. Ein akuter Fall. Ein 12-jähriges Mädchen, das heute noch sterben wird. Und eine Frau, die blutflüssig ist, die schon seit 12 Jahren krank ist. Um wen muss sich der Arzt kümmern? Alles andere, als sich um dieses Mädchen zu kümmern, wäre fahrlässig, dumm und falsch. Und so können wir ein bisschen nachvollziehen, was Jairus da spürt. Und Jesus redet mit der Frau und er redet mit der Frau. Und passiert genau das, wovor Jairus Angst hat. Es kommen Boten von seinem Zuhause und sagen, deine Tochter ist tot. Bemühe den Meister nicht länger. Komm jetzt nach Hause, es ist zu spät.
Wir können mit Sicherheit sagen, das Leben von diesem Synagogenvorsteher Jairus ist in diesem Moment ein Trümmerhaufen. Der Typ ist kaputt. Jesus hört die Worte von den Boten. Und jetzt wendet er sich Jairus zu. Und er sagt etwas, was schwer zu hören ist. Er sagt: Fürchte dich nicht, glaube nur. Wir hören diesen ersten Teil dieser Geschichte und sind voller Unverständnis, wenn wir die Tatsachen mal so nebeneinander legen, wenn wir uns in die Charaktere mal hineinspüren, nicht wahr? Und es stellt sich uns die Frage, warum ist Jesu Zeitplan so falsch? Und zwar nicht nur hier, sondern in manchen Episoden unserer Biografie. Denn wie oft geht es uns selber auch so wie Jairus? Wir sehen eine Notlage, wir sehen ein Problem und wir wissen, Gott könnte eingreifen, Jesus könnte handeln. Und wir beten darum und wir beten darum, aber es passiert nichts. Wir schauen auf zerstörte Familien und sagen, Gott, du könntest doch eingreifen. Du könntest Streit lösen. Du könntest Vergebung schenken. Wir sehen auf zerrüttete Ehen, wo Herzen hart geworden sind und wo Schönheit schon lange nicht mehr zu finden ist. Wir sagen, Gott, du könntest doch. Du könntest, nur du könntest. Aber wir sehen keine Reaktion. Wir sehen auf Kranke, auf Depressive, die leiden, die aus ihrer Not heraus rufen und schreien. Und es passiert nichts. Und wir fragen uns, warum ist da diese offensichtliche Diskrepanz zwischen Gottes Zeitplan und das, was er tut und offensichtlich auch als gut erachtet, und unserem? Und wir reagieren ganz, ganz häufig auf völlig verständliche menschliche Art und Weise in zwei Reaktionen. Ich glaube, alle Reaktionen lassen sich auf zwei runterbrechen. Das erste ist die Bitterkeit. Was muss Jairus in dem Moment gedacht haben, als die Boten kamen, als sein Leben zerbrochen ist? Ich hätte mich nicht auf diesen Jesus verlassen sollen. Er war es doch nicht wert. Bitterkeit. Und ich glaube, in unseren Gemeinden, auch wenn wir in der Lage sind, manche fromme Fassade zu wahren, sitzen viele Menschen, die in ihrem Herzen Gott gegenüber schon lange eine Bitterkeit haben, weil sie denken, du handelst nicht, obwohl du könntest. Zweite Reaktion, wir nehmen gerne Dinge selbst in die Hand. Wir gehen Kompromisse ein. Wir sagen, wenn es nicht so läuft, wie ich es möchte, wenn ich nach deinen Maßstäben lebe, dann lebe ich halt nach meinen eigenen. Und so entstehen Partnerschaften, wo Gott eigentlich sagen würde, das war keine gute Wahl. Und manch andere Entscheidungen, wo wir Kompromisse eingehen in unserem Glauben, in unserem Leben, weil wir denken, wir wissen es besser. Es ist die Ursünde von Anbeginn der Zeit, war das Erste, was der Mensch falsch gemacht hat. Zu denken, er wisse es besser als Gott. Beide Reaktionen haben diese Ursünde, diesen Hochmut, den Stolz im Kern. Und ich habe mir einen Satz gemerkt von vielleicht dem Theologen, der mich am stärksten geprägt hat, Timothy Keller. der sagte, wenn du versuchst, deinen Zeitplan Gott aufzuzwingen, wirst du die Tiefe der Gnade Gottes nie ergründen. Das Zweite, was wir in dieser ersten Episode aus dieser Geschichte lernen, ist, dass Gottes Zeitplan immer einen perfekten Grund hat. Denn es gibt ja einiges, was wir als Leser des Neuen Testaments heute, über 2000 Jahre später, wissen, was Jairus aber nicht wissen kann. Für Jairus ist seine Tochter jetzt tot und das Ganze ist vorbei. Er weiß nicht, dass Jesus auch Tote zum Leben erwecken kann. Und das Zweite ist, was Jairus nicht sehen kann, ist, dass die Not der blutflüssigen Frau tatsächlich akut ist. Jetzt ist der Zeitpunkt Jesu gewesen, mit dieser Frau zu reden, ihr das Herz und die Augen des Herzens nicht nur ihre Krankheit zu heilen, sondern sie zu retten von dem, was sie tatsächlich befallen hat, der Sünde. Sich ihr zur Offenbarung als der er tatsächlich ist. Das war tatsächlich dran, aber das kann Jairus in dieser Geschichte nicht sehen. Und so gibt es auch bei uns, in unserem Leben, in all den Fällen, die ich beschrieben habe und noch in viel, viel mehr, Gottes perfekten Grund für sein Timing, für sein Handeln. Manches werden wir später verstehen, manches erst in der Ewigkeit und manches vielleicht nie. Aber er hat immer einen perfekten Grund. Und er schaut Jairus an in seinem Unverständnis, genauso wie er mich anschaut und dich anschaut in deinem Unverständnis, in deiner Bitterkeit. Und er sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Und die Frage drängt sich auf, wie können wir in dem, was uns umgibt, in dem Leid, das wir tragen, dieser Aufforderung Folge leisten? Wie soll das gehen? Denn mein Herz fürchtet sich und mein Glaube ist klein. Und ich verspreche euch, auf diesen Punkt gehen wir am Ende der Predigt nochmal ein. Wir sind beim zweiten Punkt, dem perfekten göttlichen Vater. Wir richten unseren Blick mal von Jairus weg, so wie Jesus das tut, und konzentrieren uns auf diese blutflüssige Frau. Sie muss so ähnlich alt gewesen sein wie Jesus selbst, denn seit 12 Jahren hat sie ja diese Blutungen. Einige Kommentare sagen, dass es eine Gebärmutterblutung ist. Aber ich glaube, dass das größte Problem dieser Frau war nicht das körperliche Leiden, sondern die Einsamkeit. Denn wenn wir diesen Text mal vergleichen mit dem, was wir im Alten Testament finden über diese Krankheit, gibt es nämlich einige Aussagen im 3. Buch Mose, Kapitel 19. Dann wissen wir genau, wie in dieser antiken jüdischen Kultur vor 2000 Jahren mit dieser Frau umgegangen worden ist. Denn da steht genau beschrieben, dass auf dem Bett, das diese Frau benutzt, niemand anders sitzen darf. Nicht mal der Stuhl, auf dem sie gesessen hat, darf von jemand anders berührt werden. Ihre Kleidung darf nicht berührt werden von irgendjemand anders. Da gibt es keine Ausnahme. Und wenn das doch mal passiert, dann muss der Mensch, der das berührt hat, sich über einen langen Zeitraum und über komplexe Rituale wieder säubern, damit er diesen kultischen Status der Unreinheit verliert. Diese Frau galt als unrein. Sie darf niemanden anders berühren. Das heißt de facto, seit 12 Jahren hat sie niemand umarmt. Seit 12 Jahren kein Hände auflegen, kein väterlicher Kuss auf die Stirn. 12 Jahre lang Isolation. Wenn sie vorher verheiratet war, dann musste sie wegen der Krankheit sich scheiden lassen. Diese Frau ist verzweifelt, sie ist am Ende. Sie hat ihr gesamtes Vermögen für Ärzte ausgegeben, aber wahrscheinlich ist sie an irgendwelche Scharlatane geraten. Alles, was sie erreicht hat, sind 2 Sachen. Erstens, sie ist pleite und jetzt geht es ihr noch schlechter als vorher. Aber auch sie hört diesen fantastischen Namen. Jesus ist am Ufer angekommen. Und sie sagt sich, darf niemanden berühren. Niemanden darf ich berühren. Aber wenn ich sein Gewand berühre, ich glaube, dann werde ich geheilt. Und so wagt sie es, sich in eine Menschenmenge zu begeben, obwohl ihr die Berührung anderer Menschen untersagt ist, religiös, kultisch untersagt ist. Unter Furcht und Zittern geht sie in die Menschenmenge hinein, wahrscheinlich verhüllt, damit sie niemand erkennt. Und sie drängt sich durch und berührt Jesu Gewand. Und tatsächlich, sie spürt sofort, sie ist geheilt worden. Euphorie kommt in ihr hoch, aber sofort auch die Angst. Denn Jesus hat bemerkt, dass er berührt worden ist, dass seine Kraft von ihm ausgegangen ist. Und er fragt, wer hat mich berührt? Und jetzt fragt sie sich, was passiert jetzt mit mir? Wenn alle erfahren, dass ich hier in dieser Menschenmenge bin, was werde ich gewaltsam entfernt werden? Hat Jesus mich vielleicht unabsichtlich geheilt und wird die Heilung wieder rückgängig machen? Angst kommt in ihr hoch. Aber Jesus schaut sie an und sagt etwas, was an Schönheit schwer zu übertreffen ist. Er sagt zu ihr, meine Tochter, du bist von deinem Leiden geheilt. Geh in Frieden. Ihr Lieben, diesen fantastischen Titel, meine Tochter, gibt Jesus in der gesamten Bibel nur dieser einen Frau an dieser einen Stelle. Warum? Warum nur ihr diesen so zärtlichen, liebevollen Titel? Viel drüber nachgedacht und ich glaube, der Grund ist der folgende. Jesus weiß, dass diese Frau sich komplett alleine durchbeißen musste. Wir lesen von keiner Gestalt, wie Jairus für seine Tochter da war. Ein toller Papa, der sagt, Kind, ich bringe Jesus zu dir. Sondern sie musste sich alleine durchbeißen. Und zu dieser Frau sagt er, meine Tochter, weil er genau weiß, das ist das, was sie braucht. Das ist der, der er für sie sein kann, sein möchte und auch tatsächlich ist. Das ist die Aufgabe eines Vaters, ihr Lieben. Und da mache ich mal eine Klammer auf, ihr Lieben. An euch Väter, die ihr welche seid. Ich glaube, einige sind hier. Ist euch bewusst, dass ihr einen heiligen Titel mit Gott selbst teilt? Denn so wie eure Töchter euch Vater nennen, werden sie eines Tages ihren Vater im Himmel Vater nennen. Und alles, was ihr tut, was ihr sagt, was ihr an Identität vermittelt, das werden sie projizieren eines Tages auf ihren Vater im Himmel und ihnen damit erleichtert ihr entweder den Zugang zum Vater oder ihr erschwert ihn. Klammer zu. Jesus will dieser einen Frau zum Ausdruck bringen. Du magst keinen guten irdischen Vater gehabt haben. Vielleicht ist er verstorben, vielleicht war er einfach nicht gut. Aber hab keine Angst. Ich bin dein himmlischer Vater. Er bringt zum Ausdruck, was der Psalmist in Psalm 27, was König David in Psalm 27 sagt, Vers 10. Da steht geschrieben, wenn auch Vater und Mutter mich verlassen, selbst wenn Vater und Mutter mich verlassen, der Herr nimmt mich auf. Er ist dieser perfekte, göttliche Vater. Und es ist sein Anliegen, dass wenn wir uns an diesen perfekten göttlichen Vater richten, dann ist uns zwar nicht garantiert, dass unsere körperlichen Leiden geheilt werden. Das ist nicht der Punkt dieser Geschichte. Sondern was Jesus wichtig ist, wofür er sich die Zeit nimmt, den Zeitpunkt auch nimmt, ist, sie von ihrem tatsächlichen Leiden zu befreien. Von der Sünde, die uns alle befallen hat. sie von dem geistlichen Tod zu erretten, den jeder von uns eigentlich sterben müsste. Er ist dieser perfekte Vater. Widmen wir uns jetzt wieder Jairus zu. Jairus sitzt da, sein Leben ist ein Trümmerhaufen und Jesus weiß, jetzt braucht er meine volle Aufmerksamkeit. Seine Tochter, sie hatte ihr Leben lang, 12 Jahre lang, einen tollen Papa. Aber jetzt braucht sie mehr. Jetzt braucht sie mehr als einen tollen Papa. Sie braucht einen perfekten und göttlichen Retter. Und das bringt uns zu seinem dritten Punkt. Jesus schickt jetzt die Volksmenge weg. Niemand darf ihnen mehr hinterherlaufen. Nur Jairus und 3 ausgewählte Jünger nimmt er mit. Sie kommen zu dem Haus. Von draußen hört man schon das Weinen und Wehklagen, das Schreien aus dem Haus heraus. Jesus geht hinein und sagt etwas im vollen Bewusstsein seiner Macht, glaube ich. Was weint ihr? Sie schläft doch nur. Die Leute sind komplett verwirrt und lachen ihn dafür aus, aber Jesus lässt sich überhaupt nicht irritieren. Er geht weiter hinein, bis in den Raum, wo das kleine Mädchen tot liegt. Nur Vater, Mutter und die 3 Jünger dürfen mit hineinkommen, niemand anders. Und das ist der Moment, wo Jairus das erste Mal seine tote kleine Tochter sieht. Jesus setzt sich neben das Bett. Er nimmt die leblose, kalte Hand dieses kleinen Mädchens und er sagt noch etwas, was an Schönheit nicht zu übertreffen ist. Er sagt, Talita cum. Der Autor Markus übersetzt das Aramäische hier nicht. Er hat das Testament eigentlich auf Griechisch geschrieben, aber hier steht das Aramäische. Warum? Weil es nun mal schwer zu übersetzen ist, weil die Schönheit, die in diesen beiden Worten liegt, schwer zu übertragen ist. Darum lässt er es in der Originalsprache. Übersetzt heißt es laut Text, kleines Mädchen, steh auf. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr Übertragungsarbeit leisten. Talita ist nicht einfach nur kleines Mädchen, sondern es ist ein liebevoller Kosename, den eigentlich Eltern an ihre kleine Tochter richten würden. Es bedeutet so viel wie kleines Schätzchen, Mäuschen. Und cum heißt nicht etwa irgendwie so eine Abracadabra-Zauberformel, um Tote aufzuerwecken, ja? Steh auf aus dem Totenreich oder sowas in der Art, sondern nein, es bedeutet, wach auf. Schätzchen. Es ist Zeit aufzustehen. Könnte man vielleicht übertragen sagen. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller, sagt der Text, steht dieses Mädchen tatsächlich auf. Auch in diesem letzten Höhepunkt dieser Geschichte lernen wir 2 Dinge. Erstens, was für eine Macht. Was für eine Macht. Wir haben in der Bibel schon vorher Geschichten von Totenauferweckungen. Der Prophet Elia zum Beispiel, er weckt den toten Sohn einer Witwe auf. Ja? Aber das ist ein kompliziertes Prozedere. Elia muss sich stundenlang auf diesen Leichnam des toten Jungen hinauflegen. Er muss ihn beatmen und alles Mögliche tun. Und dann wacht der Junge auf. Jesus muss sich noch nicht einmal die Ärmel hochkrempeln. Was für eine Macht. Der Tod ist kein Hindernis für ihn. Wenn er spricht, dann muss es geschehen. Das Zweite, was wir lernen. Was für eine Liebe. Er rüttelt das Mädchen nicht wach. Er befiehlt es ihr nicht. Er schreit sie nicht an, sondern mit Worten, die an Zärtlichkeit nicht zu übertreffen sind, weckt er sie auf, wie vielleicht mancher von euch heute Morgen seine kleine Tochter aufgeweckt hat. Schätzchen, es ist Zeit aufzustehen. Ja, Papa, steh auf. Was für eine Macht. und was für eine Liebe. Und jetzt nehmen wir diese Frage, wo ich vorhin versprochen habe, dass wir sie aufgreifen würden, nochmal auf. Wenn Jesus in unserem Leid, in der Not, in der wir uns befinden, in der Bitterkeit, die wir im Herzen tragen, sagt, fürchte dich nicht, glaube nur, wie können wir dem Folge leisten? Und ich glaube, der Text sagt uns Folgendes. Indem wir uns bewusst machen, wie groß seine Macht ist und wie unendlich seine Liebe. Wenn wir immer wieder den Blick darauf richten, dass er tatsächlich der Allmächtige ist, dessen Wille unwiderruflich geschieht, dessen Wort eintritt und dass dieser Allmächtige einen Plan für mein Leben hat und einen Zeitplan für mein Leben hat, auch noch der Liebevollste ist, der überhaupt denkbar ist. Wenn mir das bewusst ist, dann kann ich vorsichtig Folge leisten, meine Furcht ablegen, meine Bitterkeit ablegen, mein Drang, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, ablegen und sagen, ja, ich fürchte mich nicht, sondern ich glaube dir. Und das ist meine Botschaft für heute Morgen, ihr Lieben, anhand von dieser Geschichte. Ich muss euch nicht kennen, um zu wissen, dass euer Leben nicht so verlaufen ist, wie ihr euch das vorgestellt habt. Das ist das Leben. Dass Not, Leid, Probleme in der Vergangenheit sind, in eurer Gegenwart sind und in eurer Zukunft sind. Aber es gibt diesen Schöpfer Gott, der blickt dich an und er sagt dir, fürchte dich nicht. Glaube nur. Und ich darf tatsächlich glauben, dass das, was in Römer 8, Vers 28 steht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten sind, so unglaublich das scheint, tatsächlich wahr ist. Gott segne euch in Pforzheim in dem Vertrauen auf diesen unendlichen, perfekten Retter. Amen.